Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FVP Audio Track. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich, heute mit meinen beiden Gästen über große, bunte Träume für die öffentliche Verwaltung zu sprechen. Jörg Krämer ist Leiter der Abteilung Föderales IT-Architekturmanagement, Projekte und Standards bei der Föderalen IT-Kooperation oder kurz FITCO. Und Arne Schneider ist Haushaltsdirektor der Freien und Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
Ja, moin aus Hamburg.
Ja, hallo aus Hessen.
Ich finde ja, Träumen, worüber wir heute sprechen wollen, das ist was ganz Wichtiges. Und vieles, was uns begeistert, vieles, was uns weiterbringt, das beginnt ja mit einem Traum. Und trotzdem ist Träumen auch immer so eine Sache, gerade in der Verwaltung. Die Verwaltung tut sich da ja manchmal doch noch so ein bisschen schwer. Deshalb bin ich gespannt, was ihr mir erzählen könnt von euren Träumen für die Verwaltung. Jörg, du befasst dich ganz viel mit dem Thema Cloud. Arne, deine tägliche Arbeit dreht sich so rund um Finanzen. Das sind jetzt beides Themen, die verbinde ich eher mit strengen rechtlichen Vorgaben, mit teilweise begrenzten Ressourcen, mit klaren Strukturen. Und ehrlich gesagt stelle ich es mir etwas schwierig vor, in diesen Bereichen überhaupt große bunte Träume zu haben. Aber vielleicht könnt ihr mich ja gleich vom Gegenteil überzeugen. Fangen wir doch mal an mit dem Cloud-Thema. Die Cloud, was ist das für euch? Raketenwissenschaft, Schnee von gestern oder doch bloße Illusion?
Ich fange mal an. Also vor 12, 15 Jahren hätte ich das noch in die Kategorie Raketenwissenschaft geschoben. Inzwischen ist es eigentlich eher, zumindest wenn man sich jetzt mal in der Privatwirtschaft umguckt oder auch wenn man sich einfach nochmal umguckt, was wir alle als Personen nutzen, ja? Wenn wir auf unser Smartphone gucken. Oder wenn wir unsere Bilder irgendwo abspeichern oder hochladen, dann ist es eigentlich eher schon ein Thema Schnee von gestern. Die Cloud ist schon eigentlich lange da, wenn man so will, also bestimmt schon seit 10 Jahren eigentlich etabliert. Was so ein bisschen die Raketenwissenschaft ist, wenn man sich anschaut, wie die großen Anbieter, also ich jetzt mal von Google und Amazon und Microsoft, wenn man sich das mal anguckt, was da inzwischen alles möglich ist, was man da tun kann, dann würde ich sagen, ist das für uns in der öffentlichen Verwaltung vielleicht noch ein bisschen Raketenwissenschaft, weil diese Strukturen aufzubauen, ist glaube ich, für uns noch ein bisschen illusorisch. Aber ganz grundsätzlich ist das Thema Cloud und die Technologien, die dahinter stehen, eigentlich schon ein Thema, was Schnee von gestern ist.
Okay, danke. Arne, du bist im Finanzbereich tätig, aber du hast ja doch auch einige Erfahrungen schon mit Digitalisierungsarbeit in der Verwaltung gesammelt. Wie würdest du das Ganze verorten? Was ist die Datenwolke für dich?
Ja, die gibt es ja nicht. Also die Cloud gibt es nicht, denn die Daten sind ja nur woanders. Und die Frage ist ja, wo sind die Daten? Also schon mit dem Beginn des Internets, World Wide Web, haben wir überall diskutiert, ne, wo liegen eigentlich Daten? Und für die öffentliche Hand ist das eine besondere Herausforderung, denn ein souveräner Staat muss nicht nur ein souveränes Staatgebiet haben und andere Dinge, er muss auch muss Souveränität über seine Daten haben, also sogar Gewalt über seine Daten. Und für meinen Bereich, also für die Haushalts- und Finanzdaten, die notwendig sind, um die Freie und Hansestadt Hamburg zu steuern, da müssen wir natürlich sicher gehen, dass die an Orten sind, wo wir immer darauf zugreifen können, wo sie sicher sind. Das heißt nicht, dass wir sie auch anderen zur Verfügung stellen können. Auch Haushalts- und Finanzdaten werden häufiger mal nachgefragt. Die können natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebrauchen. Die kann man in Portale packen. Das ist, glaube ich, zur eigenen Nutzung müssen sie sicher und verlässlich an einer Stelle abgelegt sein. Das verlangt dann eben auch das Königsrecht des Parlaments, die entscheiden über die Haushaltsermächtigung und die Ausgaben des Staates. Und die wollen natürlich zu jeder Zeit wissen, wie die Lage ist. Und die wollen sich natürlich auf souveräne Daten verlassen können.
Okay, das sind jetzt doch schon, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Was meint ihr denn, brauchen wir dann eine Cloud wirklich? Beziehungsweise wie müsste eine perfekte Cloud für die Verwaltung aussehen, wenn es sie gibt? Träumt mal.
Die perfekte Cloud ist immer so eine Frage. Ich glaube, erstmal müssen wir uns danach richten, welcher Use Case liegt denn zugrunde. Also was wollen wir denn überhaupt mit einer Cloud anfangen? Die Diskussion, ich habe hier eine Cloud oder ich habe hier eine Blockchain, jetzt sucht man einen Anwendungsfall dafür, ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Also man muss wirklich gucken, welchen Use Case haben wir, welche Bedarfe haben wir, welches Problem liegt vor, das wir gerne lösen würden, und das mal neutral einfach zu betrachten. Und dann kann es sein, dass am Ende eine Cloud rauskommt. Ich glaube, wenn man so dran geht, dann nähert man sich dann irgendwann auch dem Idealbild einer Cloud. Und ich glaube auch für die öffentliche Verwaltung. Also einmal, Arne, gebe ich dir natürlich total recht. Da gibt es das Parlament oder es gibt gesetzliche Vorschriften, wie auch immer, die uns in der Verwaltung ja ein Stück weit zwingen, bestimmte Dinge zu tun und auch vorschreiben, wie wir sie zu tun haben. Und natürlich, Verwaltung muss überprüfbar sein. Das heißt, wir können müssen Datensätze für eine bestimmte Zeit aufheben und es muss nachvollziehbar sein, wie Verwaltung agiert. Also insofern sind wir da vielleicht nicht ganz so frei und das auch zu Recht. Aber nichtsdestotrotz kann die Verwaltung auch eine Cloud nutzen und ich glaube, durch die Cloud lassen sich auch oder lässt sich auch das ein oder andere Problem lösen, was wir haben. Ich denke mal daran, dass wir vielleicht auch zukünftig noch viel stärker, als das bislang passiert, gemeinsam Lösungen entwickeln müssen. Ja, also irgendwelche Softwareanwendungen, Fachverfahren, was auch immer. Und wie sollte man das heutzutage besser machen als über die entsprechenden Cloud-Infrastrukturen, die man beispielsweise bei Azure findet? So. Und ich glaube auch, dass wir an der Stelle, wenn wir gemeinsam erste Software konzeptionieren und auch die ersten Zeilen Code schreiben, ich glaube, das kann durchaus in der Public Cloud stattfinden. Da gibt es noch nichts geheim zu halten. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar der Meinung, das sollte man entsprechend öffentlich tun. Man sollte auch, also Stichwort Open Source, das entsprechend öffentlich entwickeln, einfach auch um die Meinung der Community einzuholen. Also insofern maximale Transparenz. Ich glaube, da täte sich das gut. Ein anderer Punkt ist, wir hören natürlich immer wieder, und wahrscheinlich betrifft das auch fast jede Verwaltung, wenn man Services einkaufen will, Ausschreibungsverfahren geht natürlich immer um Geld. Und ich glaube, jetzt mit dem Aufbau deutscher Verwaltungscloud schaffen wir ein Portal, in dem das zukünftig hoffentlich einfacher wird, Services zu beziehen. Und ich glaube, auch da löst das ein kleines Problem oder vielleicht auch ein größeres Problem, dass ich mir bestimmte Services halt eben zusammenklicken kann. Und da muss ich eben in keine Ausschreibungsverfahren mehr gehen. Und wir kommen vielleicht auch dahin, dass wir untereinander kompatibler werden in unserer Arbeit. Also das sind jetzt mal so zwei kleine Beispiele, wo ich glaube, dass wir die Cloud gut in der Verwaltung auch nutzen können. Die andere Frage ist es, was ist, wie gesagt, die ideale Cloud? Und da sollte man, denke ich mal, immer vom Use Case ausgehen.
Ich kann da, glaube ich, gut anknüpfen und zwei Beispiele bringen. Das erste Beispiel, das ist bei uns, dass unsere Daten natürlich auch nicht mehr im Keller liegen, also irgendwo in Hamburg im Rathaus oder Finanzbehörde, die zum Haushaltssystem dazugehören und die von den Kolleginnen und Kollegen aus Bremen eben auch nicht. Die haben wir natürlich gemeinschaftlich im Rechenzentrum von Dataport liegen. Und wir machen uns gerade im Rahmen einer Haushaltshanse, so nennen wir sie, machen wir uns mit Bremen auf den Weg, zu überlegen, wie wir zukünftig unsere Enterprise Resource Planning Systeme, unsere ERP-Systeme gemeinsam weiterentwickeln können und auch gemeinsam nutzen zu können. Man kann also zukünftig darauf hinwirken, dass wenn wir Elemente für unsere Systeme kaufen, dass wir die gemeinsam kaufen, bei Dataport oder anderswo eben laufen lassen, um dann gemeinsam mit den jeweiligen Daten diese neuen Elemente der Systeme zu nutzen. Das ist eine Beispiel, also Zusammenarbeit an einer Stelle. Das kann ich mir auch übergreifender für mehrere Länder vorstellen. Ein zweiter Fall, wo wir die Cloud auch genutzt haben, das ist die Plattform Brennstoffhilfe, die wir in Hamburg für 13 andere Länder aufgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch daran erinnern können. Im Rahmen der steigenden Energiekosten gab es auch eine Härtefallhilfe für private Haushalte, insbesondere diejenigen, die eine Ölheizung hatten, eine Pelletheizung oder auch einen Ofen hatten. Und da konnte man Anträge stellen, deutschlandweit. Der Bund hat dafür Mittel zur Verfügung gestellt. Und dann war die Frage, wie kriegen wir das denn nun an die Menschen? Und wir haben eine mit unserer Technologie, mit der sogenannten Drive-Technologie, haben wir für 13 Länder eine Plattform aufgestellt, haben die Technologie dahinter ausgerollt. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen in diesen 13 Ländern diese Anträge stellen konnten. Die landeten dann auch in der Cloud, wurden bearbeitet, wurden nicht nur bei uns bearbeitet, sondern natürlich auch in den 13 Ländern von den Kolleginnen und Kollegen, die alle auf diese Plattform zugreifen konnten, in der fand auch die Sachbearbeitung statt. Und der Traum, vielleicht komme ich darauf nochmal zurück, wir haben dann Folgendes gemacht, wir haben dann für 5 Länder die Sachbearbeitung übernommen. Das heißt, wir haben nicht nur die Hamburger Anträge bearbeitet, sondern wir haben sie auch beispielsweise für Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein bearbeitet und haben so hier föderal ziemlich gut zusammengearbeitet.
Also ihr habt beide angesprochen, es sollen zukünftig gemeinsam Daten genutzt werden, gemeinsam Dinge entwickelt werden. Da ist schon was in Arbeit, habt ihr gesagt, da muss noch was passieren. Transformation passiert aber ja nicht von selber, da steckt eben immer ganz viel Arbeit dahinter. Und die Arbeit, die kostet. Kann sich der Staat das jetzt überhaupt leisten? Oder anders gefragt, müssten finanzielle Mittel hier anders eingesetzt werden? Was meint ihr?
Na, fange ich vielleicht mal an. Also wir
Dein
transformieren
Thema.
uns ja immer. Wir müssen, wir fragen uns ja ständig, wie wir Leistungen besser bringen können. Also der Staat kann ja Transformation. Nehmen wir das Beispiel der Kinderbetreuung in Deutschland, wie sich das in den letzten 15 Jahren verwandelt hat. Nachmittagsbetreuung, Schulmensen, Recht auf einen Kita-Platz, auf Krippenplätze etc. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Und insofern ist es immer so, dass wir uns eigentlich jeden Tag fragen, wie eigentlich oder fragen müssen, wie auch ein Unternehmen. Was müssen wir eigentlich ändern und was müssen wir morgen und übermorgen besser machen, damit wir den Menschen vernünftige, gute Leistungen erbringen können? Und von daher müssen wir immer gucken, dass wir effizient und effektiv arbeiten können und dass wir unsere finanziellen Mittel richtig einsetzen können. Aber wahr ist auch, die Wünsche sind immer größer als die Budgets, die wir haben. Und die sind letzten vergangenen in den Jahren auch gewachsen, die Budgets, aber eben nicht so, wie wir uns das wünschen und wie das vielleicht auch notwendig ist. Wenn ich jetzt zu der Frage komme, was hat das mit Transformation, vielleicht mit digitaler Transformation zu tun, dann habe ich den Traum, dass die digitale Transformation dazu führt, dass wir eigentlich mehr Mittel haben für die Dinge, für die wir auch staatliche Mittel brauchen. Denn Digitalisierung soll ja die Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns steigern. Und eigentlich müssten wir dann, wenn wir Sachen eben auch schneller machen können, besser machen können, eben auch wieder Mittel und Ressourcen haben, die wir in andere Produkte und Leistungen einsetzen können.
Da hätte ich jetzt fast gar nichts hinzuzufügen, weil das ist, also würde ich zu allem mitgehen. Vielleicht ein ergänzender Aspekt noch. Ich glaube, und das ist ja auch allgemein bekannt, in den nächsten 10 Jahren werden so viele Leute die öffentliche Verwaltung verlassen und in Rente gehen, in die Wohlverdiente, dass wir insgesamt betrachtet den Nachwuchsbedarf, der sich daraus ergibt, schon gar nicht mehr werden decken können. So, und dann gibt es halt eben noch andere Restriktionen. Oder Diskussion, sagen wir mal so, Diskussion ist der öffentliche Dienst noch überhaupt noch attraktiv genug, um dann auch den entsprechenden Nachwuchs zu generieren. So, das, also mit am langen Ende bedeutet das, dass die Arbeit da ist, aber es wird am Ende weniger Personal da sein, die Arbeit erledigt. So, also insofern ist man eigentlich zu einer effizienteren Aufgabenerledigung fast schon gezwungen. Und da kann eigentlich nur die Digitalisierung helfen. Viel Automatisierung, wir müssen halt eben gucken, was lässt sich automatisieren, was kann man automatisieren und das auch entsprechend umsetzen, ob das dann mit Cloud-Strukturen oder mit anderen Geschichten passiert ist. Dann die Technik ist dann wahrscheinlich erstmal egal, aber ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig oder dem Staat bleibt gar nichts anderes übrig, da tatsächlich Geld zu investieren, was aber, glaube ich, auch am langen Ende dann gut investiertes Geld ist, weil wir dann die Aufgaben in der gleichen Quantität, in der gleichen Qualität hoffentlich erledigen können und das mit weniger Personal.
Die Frage ist, ob die Erzählung eigentlich stimmt. Also die erzählen wir uns auch. Also das ist die, aber die Vergangenheit hat eigentlich was anderes gezeigt. Also es ist ja nicht so, dass wir seit 5 oder 10 oder 15 Jahren automatisieren und digitalisieren, sondern wir machen das seit einigen Jahrzehnten. In diesen Jahrzehnten haben wir immer die Annahme gehabt, genau das tritt, dass das eintritt, was du gerade beschrieben hast. Es ist aber nie eingetreten, weil beispielsweise unsere Gesellschaft gewachsen ist, ne? Also vor einigen Jahren wollten wir noch die digitale, nee, die Dividende Die demografische Dividende, die wollten wir nochmal abschöpfen, weil wir dachten, die Bevölkerung sinkt. Was anderes haben wir erlebt. Ne? Die Bevölkerung, nicht nur, weil Menschen aus dem Ausland zu uns kommen, sondern auch die eigene Bevölkerung, die wächst halt. Und von daher führt eben Digitalisierung vielleicht auch dazu, dass das bewerkstelligt werden kann und natürlich, dass die Leistungen auch besser werden. Also man muss sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass so die Cloud oder andere Dinge nichts kostet, sondern sie kosten eine ganze Menge. Ich glaube, dass es auch mal besser ist, als wenn wir das noch auf dem Papierwege machen würden. Aber wir werden natürlich auch schneller. Also allein bei uns wird gerade Teams ausgerollt. Ich glaube, dass so ein Produkt nochmal eine Schnelligkeit und ein Wissen und eine Zusammenarbeit erbringt, die früher so nicht da war. Also bei uns in der Behörde, früher, wenn so ein Schriftstück an den Senator, an die Senatorin ging, dann hat es einige Tage gedauert und heute arbeiten wir eigentlich in Echtzeit. Also nicht mehr innerhalb von 24 Stunden, sondern innerhalb von ein paar Stunden kriegt unsere Behördenleitung Informationen, die man früher tagelang aufgearbeitet hat. Also von daher, Digitalisierung hat andere Vorteile und nicht nur die Frage, dass Menschen eingespart werden können. Und wir haben natürlich auch sehr viele Kosten, die mit Digitalisierung verbunden sind. Also auch Menschen, die sie einführen.
Da kommen doch schon so ein paar Träume raus. Eben fiel der Satz, der Staat kann Transformation. Der Staat ist aber ja auch immer noch bekannt für feste Strukturen und klare Hierarchien. Und immer wieder hapert es auch mal. Wie müssen denn Strukturen sich noch weiter verändern, damit diese Transformation weiter Fahrt aufnehmen kann oder noch effizienter gelingen kann? Und wie viel Kreativität ist da eurer Meinung nach möglich? Auch wenn natürlich so ein paar Regeln immer beachtet werden müssen.
Also ich glaube, erstmal ist Kreativität immer abhängig vom Umfeld und von den Menschen. Und ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber Kreativität ist keine Begabung, die man hat, sondern man kann sie lernen. Und Kreativität setzt eben voraus, dass man sich an den Zielen der Organisation ausrichtet. Dafür muss man natürlich wissen, was die Ziele sind. Und dann bedarf es eben eigenständiger Leistung und einer Eigeninitiative. Und die wird in der Regel dann gefördert, wenn man nicht ständig den Leuten in die Arbeit reinredet, sondern wenn man sagt, welche Ziele erreicht werden sollen und dann als Vorgesetzter jedenfalls aus dem Weg geht und die Leute, die Ahnung haben, einfach machen lässt und nach einer Zeit nachfragt, was das ergibt, ob das gewünschte Ergebnis rausgekommen ist. Ich glaube, das ist das Wichtige, das ist das Prinzip, was wir ja auch mit der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland haben. Und die Kommunen jedenfalls haben sich in den letzten 30 Jahren enorm verändert, sind, glaube ich, auch wesentlich kreativer geworden. Aber man muss natürlich sehen, dass nicht alle staatlichen Ebenen, insbesondere die Ministerialverwaltungen in den Flächenländern und beim Bund, diesen Weg so nicht mitgegangen sind. Und ich glaube, da braucht es auch eine Reform eben zu der Frage, wie ich eigentlich Verwaltungsarbeit mache.
Ja, also die Frage, wie die Strukturen sich verändern müssen, damit Transformation möglich ist oder so ähnlich, hat es gestellt an Katrin, ist in der Pauschalität, wie wir es jetzt hier machen müssen, wahrscheinlich kaum zu beantworten. Und wahrscheinlich ist das auch ein bisschen organisationsspezifisch. Anne, so ein bisschen, also dass sich bei den Kommunen was getan hat, würde ich mitgehen, aber ich war vor einiger Zeit in meiner Heimatkommune und wollte da einfach mal vom Bürgermeister jetzt rein beruflich wissen, wie sie das OZG umsetzen, welche Probleme es da gibt und so weiter und so fort. Also ich wollte es gerne erstmal aus erster Hand hören. Und dann sind wir auch so ein bisschen auf organisatorische Strukturen gekommen und dann hat es mich allerdings ein bisschen erschrocken, was ich dann da als Rückmeldung bekommen habe und auch wie dann dort in der Verwaltung gearbeitet wird. Und dann habe ich gedacht, okay, also bin mir gar nicht sicher, ob sich in den letzten 20 Jahren was getan hat. Aber wie gesagt, das ist vermutlich auch organisationsspezifisch. Aber auf der anderen Seite hast du eben etwas angesprochen, was ich total wichtig finde, nämlich dezentrale Ressourcenverantwortung. Und gib den Leuten, gib ihnen Ziele. Und wie sie diese Ziele erreichen, das ist erstmal denen ihre Sache. Wenn sie vom Weg abweichen auf der vom Weg zur Zielerreichung abweichen, dann kann man ja nachsteuern. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Führungsprinzip, dem wir uns in der öffentlichen Verwaltung viel mehr widmen müssen, anstatt das viel geliebte Micromanagement. Und ich will das Komma in irgendeinem Bescheid noch ändern. Also vielmehr auch auf die Verantwortung der Spezialistinnen und Spezialisten setzen, denn die wissen sehr gut, was sie können. Dafür sind sie sehr gut ausgebildet und noch ein bisschen mehr Vertrauen haben. Und dann schon auch zu glauben, dass sie ein gutes Ergebnis abliefern werden. Es gibt ja immer das Passwort Agilität. Ich will das jetzt hier nicht strapazieren, aber ich glaube, so ein Punkt bei Agilität ist gar nicht, welche Methoden ich dann nutze, ob das ein Scrum oder ein Kanban ist. Und ich glaube, bei Agilität ist vielmehr der Grundgedanke oder die Haltung, die ich gegenüber Menschen, aber auch Aufgaben habe. Und wenn ich die Haltung habe, dass Veränderungen durchaus willkommen sind und dass ich auch jeden Tag bereit bin, mal über das nachzudenken, was ich tue und vor allen Dingen auch, wie ich es tue, sowohl als Führungskraft als auch als Sachbearbeitung, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Mir kommt es nur manchmal so vor in der Verwaltung, als verfolgen wir Pläne, die mal aufgestellt wurden und die arbeiten wir dann sehr gut ab, sehr gut sequenziell, eins nach dem anderen, das kriegen wir alles hin. Aber wir verlieren manchmal das Ziel oder das Ergebnis aus den Augen. Und wir müssen es eigentlich ein bisschen rumdrehen und müssen sagen, immer das Ergebnis oder das Ziel im Blick haben und dass wir dann auf dem Weg hier und da auch mal abweichen müssen oder dass wir uns vielleicht auch neue Wege suchen müssen, ist eigentlich das neue Normal. Also weniger das sture Verfolgen von Plänen, sondern vielmehr kreative Wege zu finden, um Ziele zu erreichen. Wenn wir das so als Mindset, sag ich mal, gerade auf der Führungsebene hinbekommen können, ich glaube, dann ist schon mal viel geschafft, um so eine Transformation auch zu ermöglichen und auch am Leben zu halten. Weil, also Transformation hört ja nicht auf. Wir können jetzt nicht sagen, okay, morgen ist erledigt, Haken dran, jetzt machen wir was anderes, sondern wir müssen uns ja permanent anpassen. Und durch Digitalisierung ist diese Transformation, erfordert auch immer wieder neue Herangehensweisen. Und also insofern, glaube ich, ist viel damit getan, wenn wir erst schon mal das Mindset ändern und versuchen, daran zu arbeiten.
Aber Transformation ist nicht das, wo man irgendwann mal ein Etikett Transformation dran gemacht hat. Also in den letzten Jahren war der transformatorische Prozess in der Verwaltung auch dadurch geprägt, dass neue Herausforderungen auftraten. Also allein die Corona-Situation, also wenn ich da sehe, wie Verwaltung, aber insbesondere auch wie die Kommunen das gemeistert haben, wie kreativ die alle waren, weil auch andere Sachen nicht funktioniert hat und weil wir vielleicht jahrelang das gar nicht mehr geübt haben, das war eine herausragende und eine sehr gute Leistung. Und auch die Ansprüche, die jetzt durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind, alles, was damit zu tun hat, hat auch wiederum Auswirkungen auf die Verwaltung und sind in der Lage, sich darauf anzupassen. Also ich finde, da haben wir in Deutschland eigentlich einen sehr guten Staat, der das gewährleistet. Hinzu kommt noch die Integration der Menschen, die eben aus der Ukraine und anderen Ländern zu uns kommen. Wir wissen, dass es zurzeit hart ist, dass da ganz viele Menschen, Kolleginnen und Kollegen dran arbeiten, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, damit sie was zu essen bekommen. Aber das funktioniert in Deutschland, finde ich, ziemlich gut. Und von daher haben wir schon eine relativ leistungsfähige und aber auch kreative Verwaltung in Deutschland.
Also es ist schon viel Kreativität da, höre ich raus. Es kann an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Aber so dieses Mal um die Ecke denken, Neues ausprobieren, wirklich auch träumen, dafür braucht es ja eben immer auch Raum, den ihr in Hamburg scheinbar schon habt. Und dieses Träumen, das muss man sich auch erstmal trauen. Und eine ganz spannende Möglichkeit, finde ich, sind da so spielerische Herangehensweisen. Und Arne, da hast du ja auch schon so ein bisschen Erfahrung mit. Erzähl doch mal.
Naja, wenn ich auf Träumen komme, ich kann natürlich vieles träumen. Ich kann natürlich irgendwie träumen, wo ich in 40 Jahren Urlaub machen will oder sowas. Aber ich kann natürlich auch mir die Frage stellen, wenn das ein Traum ist, wie soll eigentlich die Verwaltung der Zukunft aussehen? Und in der Tat habe ich mich viele Jahre mit den Zielfeldern der KGST beschäftigt. Das sind also vier Perspektiven, die man für einnehmen soll, wenn man die Zukunft seiner Stadt, seiner Kommune, seiner Organisationseinheit planen soll. Und die bestehen eben daraus, erstmal zu fragen, welche Ergebnisse und Wirkungen will ich erzielen, welche Produkte brauche ich, um diese Wirkung auch tatsächlich erreichen zu können? Wie muss ich mich organisieren als dritte Perspektive? Und erst immer die vierte Perspektive zu stellen, wie viele Ressourcen brauche ich dafür, um festzustellen, brauche ich überhaupt so große Ressourcen? Denn häufig war früher der Weg ja, ich brauche 2 Millionen, um mein Ziel zu erreichen. Aber wir stellen dann fest, dass man durch das organisatorische Änderung, durch die richtige Nutzung der Produkte und Leistungen eben auch auf anderem Wege erreichen kann. Und das war mal schwierig, das hinzubekommen, darüber mit den Menschen ins Gespräch zu kommen in der Verwaltung. Und irgendwann hatte ich so einen Einfall und habe gesagt, ich drucke diese Karten einfach mal auf Skatkarten. Und das haben wir gemacht. Und das funktioniert. Wenn früher die Menschen bei zielorientierter Steuerung, egal was man sich hat einfallen lassen, ob was digital ist oder irgendwelche Metaplanwände auszufüllen, waren immer Hemmungen da. Aber ein Kartenset, was so groß ist wie ein Skatkartenset oder Doppelkopf, das nehmen, reißen die Leute aus der Hand und fangen dann auch an, selber sich die Ziele zu legen. Das ist natürlich die Frage, welche Ziele nimmt man? Wir haben die SDGs dort mit aufgenommen, das Kartenset. Und dann fangen die Leute an und sagen, ah ja, zu diesen SDGs trage ich mit meiner Organisationseinheit bei. Und da finden in der Regel auch alle die entsprechenden Karten. Und es gibt eine staatliche Variante, die ich gemacht habe. Das ist eine, aber die KGST, es gibt auch eine kommunale Variante nach dem KGST-Produktplan. Und die KGST bietet erstmalig in diesem Jahr sogar ein Seminar dazu an. Also wer da Lust zu hat, kann da gerne im August daran teilnehmen.
Sehr gut. Das finde ich hervorragend, das auf Skatkarten zu drucken. Sehr gut. Ich finde also Gamification, also diese spielerischen Herangehensweisen, richtig gut. Muss mir aber an die eigene Nase packen, dass wir das noch viel zu wenig tun. Ich kenne es aus dem Scrum, da gibt es ja dieses Planning Poker und da wird es besonders interessant, wenn zwei Personen so völlig konträr schätzen. Also einer glaubt, das geht total schnell und die andere glaubt, oh, da brauchen wir aber ein halbes Jahr für. Und dann gehen die Diskussionen los. Und man kommt halt eben auch sehr schnell in die Diskussion. Und ich finde, bei so spielerischen Ansätzen hat man quasi automatisch den Spaßfaktor dabei und auch jedes Mal so eine gewisse Challenge. Also beim Spielen möchte man ja wahrscheinlich gewinnen oder ein gutes Spiel machen und das hängt dann immer noch damit zusammen und das regt dann sehr auch zu kreativen Lösungen an, weil man einfach über das Spiel auch sofort in die Diskussion kommt. Ich habe das mal in anderen Ecken erlebt, dann sollten Personen einen Prozess quasi modellieren, es lagen einfach Karten auf dem Tisch und jetzt sucht man und das ging erstens mal sehr schnell und zweitens mal haben die Leute, die aus völlig unterschiedlichen Professionen kamen, es ist dann sehr schnell auch ein Einverständnis darüber hergestellt, indem sich die Karten als hin und her gespielt haben und anders gelegt haben. Also haben sich sehr schnell ein Einverständnis darüber herstellen können, was ist das Problem, wie lösen wir das am besten. Also ich finde solche Ansätze gerade auch für interdisziplinäre Teams extrem gut. Wir müssen es nur noch mal mehr in den Arbeitsalltag einbauen, glaube ich.
Ich kann noch mal die kleine Geschichte erzählen. Das passt wieder zur dezentralen Fach- und Ressourcensteuerung. Ich habe während meines Studiums mal eine Zeit lang SimCity gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel gibt es immer noch. Also da muss man irgendwie so eine Stadt managen und da muss man, damit die Bevölkerung sich gut entwickelt, muss man Krankenhäuser bauen und Feuerwehren und Fußballstadien etc. Und dann brechen Brände aus und so weiter. Da kann man irgendwie sich Nächte um die Ohren schlagen und irgendwann bin ich mal mit Freunden ein Bier trinken gegangen, habe den Rechner aber nicht ausgeschaltet. Und wie ich dann abends oder nachts zurückkam, war die Stadt, hat blendend funktioniert. Also das zeigt eben, dass je mehr man in die Verwaltungsalltag eingriff, desto schwieriger wurde die Steuerung. Und ich glaube, das ist auch die für mich immer irgendwie daraus die Lehre, dass man das möglichst die Leute machen lassen soll, die die größte Ahnung von den Themen hat. Und das ist nicht derjenige, der SimCity spielt, sondern vielleicht diejenigen, die tatsächlich die Leistung erbringen.
Also ihr habt mich auf jeden Fall überzeugt, Cloud, Finanzen, Transformation, Träumen ist in der Verwaltung möglich und Kreativität ist möglich. Transformation klappt schon an ganz vielen Stellen. Jetzt möchte ich aber zum Schluss nochmal von euch so in ein bis zwei Sätzen wissen, vielleicht auch nochmal in diesem Bereich, vielleicht auch in ganz anderen Bereichen. Was sind eure richtig großen, bunten Träume für die öffentliche Verwaltung? Und vielleicht habt ihr sogar schon eine Idee, ob man da oder wie man da irgendwie hinkommen kann. Aber muss nicht, es ist ja ein Traum.
Ah, nee, ich lasse dir den Vortritt.
Ja, okay. Der ganz große Traum. Der ganz große Traum wäre, dass man öffentliche Leistungen bekommt und gar nicht mehr wahrnimmt, wo und wie die erbracht werden. Also in dem Sinne, mir hat mal ein Bürgermeister gesagt, die Menschen wollen, dass die Wäsche weiß wird und ihnen ist egal, welches Waschmittel wir benutzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Gedanke für uns in der Verwaltung. Also wir müssen einfach sehen, dafür sorgen, dass die Leistungen für die Menschen so gut sind, ohne dass sie sich beschäftigen müssen, wie wir die Arbeit verbringen. Das bedeutet natürlich, dass man effizient und Effektivität in der Verwaltung arbeiten muss, weil die Menschen schon darauf gucken, wie teuer unsere Leistungen dann in der Erstellung sind.
Also ich könnte es mir so vorstellen, dass wir bei bestimmten Dingen den automatischen Bezug von Leistungen haben. Also es geht so ein bisschen in deine Richtung, Anne. Also wenn ich ein Kind bekommen habe, dann ist das klar und dann bekomme ich automatisch Kindergeld und muss es nicht extra noch beantragen. Also solche Themen, ich glaube, all das, was an den Stellen auch zu automatisieren geht, sollten wir automatisieren, sodass wir Zeit, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Zeit dafür haben, sich um die echten und wirklichen Probleme zu kümmern. Und damit, und das geht jetzt absolut auch in deine Richtung, Anna, was du gesagt hast, insofern haben wir, glaube ich, den gleichen Traum, dass wir dann den Menschen helfen können, mit der Verwaltung so zu interagieren, dass sie auch das bekommen, was sie wirklich wollen. Und dass wir auch uns Zeit nehmen für wirklich problematische Fälle, also wo man dann auch wirklich verstärkt nachdenken muss. Und alles, wie gesagt, was zu automatisieren geht, sollten wir komplett automatisieren. Und dadurch hat einmal der Bürger, Bürgerinnen und Bürger haben davon was. Ich glaube, wir haben dann auch eine hohe Qualität im Sinne, auf die sich der Gesetzgeber verlassen kann. Und der dritte Punkt ist, für die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, dass man wirklich anspruchsvolle, herausfordernde, sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeiten macht, ohne Akten von A nach B zu rücken. Also das ist jetzt bestimmt sehr pauschal und vielleicht auch ein bisschen flapsig formuliert, aber ich glaube, gerade so dieses Sinnstiftende, Herausfordernde ist, deswegen sind wahrscheinlich auch sehr viele in der öffentlichen Verwaltung. Und wenn wir dafür mehr Zeit haben und wenn wir da nicht permanent von der Masse der Verfahren quasi an die Wand gedrückt werden, sondern wenn man sich Zeit nehmen kann für die Fälle, also das wäre vielleicht so ein bisschen mein Traum.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke, für die spannenden Träume, die ihr hier mit uns geteilt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir gemeinsam ein bisschen über die Zukunft der öffentlichen Verwaltung träumen durften. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne, vielen
Ja,
Dank.
vielen Dank.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen ins Träumen gekommen und nehmt das jetzt mit in eure tägliche Arbeit, werdet da kreativ und wer weiß, was da dann alles draus entstehen kann. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.